Wunderschönen guten Morgen und frohes neues Jahr. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, den ersten Cast im neuen Jahr. Und bei mir der Manu und der Micha. Guten Morgen und frohes neues wünsche ich euch.
Ebenso.
Einen wunderschönen guten Morgen und frohes neues Jahr.
Der erste Cast, den wir hier zusammen frisch aufnehmen, wohlgemerkt. Wir hatten noch eine Konserve gestern.
Stimmt, ja.
Am Freitag, ja.
Eine Konserve. Und der erste Cast, den ich mit meinem neuen Mikro mache. Ich habe nämlich zu Weihnachten ein neues Podcast-Mikro bekommen, inklusive Ständer und Plopschutz und allem, was dazugehört. Also ich hoffe, man hört es an der Qualität. Ich befürchte aber nicht, oder?
Und jetzt ist die Community gefragt. Wie findet ihr Daniels Mikrofon? Twittert live mit dem Hashtag Dani Mikro Liebe.
Und Manu, du hast einen Social Media Kurs zu Weihnachten bekommen, oder?
Ich habe nur zu viel Böhmermann geguckt, glaube ich.
Ach so, okay. Ja, wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal zusammen, quatschen noch mal so ein bisschen über das neue Jahr, also aus Gamer-Sicht so ungefähr, was bringt 2014? Das ist ja jetzt die Zukunft, also das heißt Hoverboards und was da nicht alles kommt. Wir haben uns aber gedacht, dass irgendwie so wie im letzten Jahr irgendwie quartalsweise irgendwie durchgehen mit Spiel hier und Spiel da ist irgendwie ein bisschen dröge. Da würden wir uns selber irgendwie zu Tode langweilen, weil viel weiß man ja noch gar nicht über die Spiele. Oft werden die nochmal verschoben und viele Spiele, die wir wahrscheinlich dann im 2014er Rückblick erwähnen werden, wissen wir noch gar nicht, dass die kommen, weil das macht ja auch immer so ein bisschen den Reiz aus, dass dann halt die Überraschungstitel kommen oder eben die Sachen, mit die man überhaupt nicht gerechnet hat. Deswegen haben wir uns gedacht, wir suchen uns eben mal so Oberthemen aus, über die wir so ein bisschen diskutieren und versuchen, so ein bisschen unsere Meinung zu Papier zu bringen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise zum Äther zu bringen, in den Äther zu bringen, was wir so glauben, was 2014 so passieren wird. Aber das ist alles sehr Spekulatius und diskussionsmäßig.
Ja, was viele nicht wissen, wir lesen alles vom Teleprompter ab, was die Redaktion uns vorher aufgeschrieben hat. Deswegen ist es mit Papier ja gar nicht so verkehrt.
Dafür ist es aber ein ganz schönes Gegatze. Und dann können wir aber alle schlecht lesen.
Das liegt einfach, dass der Typ sich immer vertippt.
Stimmt, weil der live tippt quasi, ja. Gut, und ich glaube aber, im ersten Teil des Castes werden wir uns so ein bisschen mit der Hardware annehmen, also was passiert so hardware-technisch 2014, und da kommt man natürlich nicht um PS4 versus Xbox One drumherum, weil das wird der große Next-Gen-Kampf im nächsten Jahr sein, beziehungsweise Manu, ist es überhaupt noch ein Kampf oder ist er schon entschieden?
Gute Frage. Wenn man so in die Regale guckt, wenn man durch die örtlichen Schweinemärkte läuft, da ist es eigentlich recht eindeutig, zumindest in unseren Landen, würde ich mal sagen, was sich besser verkauft hat, weil die einzige Konsole der zwei neuen, die man noch kriegt, dürfte, glaube ich, die Xbox One sein. Muss aber ja gar nichts heißen. Also heißt ja eigentlich auch nur, dass die Sony nicht geschafft haben, vielleicht genügend PS4 in die Läden zu stellen. Hast du irgendwie offizielle Zahlen als Branchenkenner? Ist ja auch sehr regional unterschiedlich, wie die Dinger sich verkauft haben.
Also die offiziellen Zahlen, und die sind ja immer mit Vorsicht zu genießen, weil das halt die offiziell von den Herstellern kommunizierten sind, da liegen beide relativ ähnlich auf. Also ich glaube, was war das letzte? 2 Millionen oder 2,5 oder sowas habe ich gehört. Jetzt muss man aber dazu sagen, gut, jetzt Sony ist jetzt mit der PS4 schon in viel, viel mehr Ländern und ich glaube, die hätten auch noch mal deutlich mehr verkaufen können, wenn sie halt geschafft hätten, mehr zum Start einfach bereitzustellen. So, aber das ging halt einfach nicht. Und Xbox One, Microsoft sagt ungefähr eine ähnliche Zahl. Aber ich glaube, die Sprache und auch also die Tendenz, die, wenn man sich so umguckt in Elektronikmärkten und sowas und was man so aus dem Handel hört, also da auch mal mit ein paar Leuten mit Händlern gesprochen und sowas, da spricht schon alles dafür, dass PS4 deutliches Stück vorne liegt, also teilweise im Verhältnis 1:3 vor der Xbox One.
Ist jetzt aber auch kein ungewöhnliches Ding, weil Sony, also PlayStation hat sich eigentlich in Europa immer besser verkauft als die Xbox. War auch bei der alten Konsole schon so.
Mhm, ja, also gerade Europa bzw. Deutschland war schon immer PlayStation-Land. Also das war jetzt schon seit der PS2 so und letzten Generation auch. Da hat sie am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, hat dann unheimlich aufgeholt und man das hat wirklich...
Aber nur am Preis gelegen, glaube ich, damals.
Genau, ja, die hatten einfach... Ja, und auch an dem frühen Datum. Also bei mir war es ja auch so. Ich habe mir dann auch eine 360 vorher gekauft, weil die war halt einfach günstiger. Die war früher im Markt und die alles, was man so gelesen hat über die PS3, war damals so, oh, die hat diesen komischen Cell-Chip und da haben dann irgendwie die Entwickler drüber geschimpft, dass man den nicht richtig programmieren kann und dann war die so teuer und irgendwie, es war alles so, die hatten genau diese ganze negative Presse und Berichterstattung, die jetzt halt die Xbox One hat. Und deswegen fiel damals das relativ leicht, dass man sich gedacht hat, ja gut, dann kauft man sich halt eine 360. Und jetzt hat sich das genau gedreht, dass man irgendwie über die PS4 eigentlich nur Gutes hört und alles, was so Negatives über die PS4 kursiert, ist halt immer so ein bisschen so, ja, sind halt Kinderkrankheiten, wird bestimmt noch gefixt. Und die Xbox One hat halt einfach die Scheiße am Schuh, wie man so schön sagt, als Fußballer.
Ich hätte aber erwartet, dass sie sich deutlich schlechter verkauft. Nach der ganzen negativen Kritik, die man da im Vorfeld gehört hat, nach den ganzen Fauxpas, die sich dieses Marketing-Apartment da geleistet hat, da dachte ich ja wirklich, die bleibt wie Blei in den Regalen liegen, aber das war den Nicht-Verfolgern der Spielepresse, glaube ich, dann wirklich einfach völlig egal. Die haben einfach ihre Konsole gekauft, die sie immer gekauft haben, da lag FIFA 14 dabei. Also ich hätte erwartet, dass die sich viel schlechter verkauft.
Micha, du bist der Einzige von uns, der überhaupt beide hat. Also eigentlich dürften wir gar nichts dazu sagen. Du bist der Einzige, der sich eigentlich ein educated Urteil erlauben darf, wenn man das mal so, wie das die Engländer sagen.
Ich glaube aber, dass sich das angleichen wird. Also ich denke, das ist immer so, dass man sich am Anfang erstmal ein Gerät kauft statt zwei. Sei denn, man ist so verrückt wie ich, aber das sind die wenigsten. Und jetzt haben sich die meisten Leute eben für eine PS4 entschieden und ich glaube, irgendwann wird das dann so sein, dass die Xbox-Verkäufer aufholen werden und dann werden die Zahlen sich nicht so großartig unterscheiden. Zumal, wenn ich habe jetzt beide Geräte hier stehen und man merkt schon so ein bisschen, in welche Richtung das alles gehen soll vom Hardware-Design und ich habe ein bisschen so im Blut, dass die PlayStation 4 auch die erste Konsole sein wird, die von Ausfällen geplagt sein wird. Ist nur so ein Gefühl. Also, weil die haben jetzt bei der Xbox dieses Riesenteil gebaut, was einfach hässlich ist, aber das soll ja darauf ausgelegt sein, dass es sehr gut, groß und stabil läuft. Und die PS4 erinnert mich doch sehr an die alte PS3. Kennt ihr die noch? Die FAT, die man angeschaltet hat und gedacht hat, der geht ein Turbojet los. Und teilweise ist es bei der PS4 ja so ähnlich. Und wie die Zeit wird zeigen, wie gut das neue Konzept geht oder ob da jetzt wieder so komische Fehler drin sind, wie dass die Lötflüssigkeit sich löst durch die Hitze oder so ein Quatsch. Irgendwie so. Also das war ja genau das, also diese ganzen, die Fehler, die auf den alten Konsolen stattgefunden haben, das war ja tatsächlich dann die Dauerbelastung, die die Geräte dann kaputt gemacht hat. Die mussten halt diese Mega-Power da irgendwie reinbauen, aber haben an Stellen gespart, die sich auf die Langlebigkeit ausgewirkt haben. Und mal sehen, wer von beiden das Rennen macht. Und da sieht die Xbox jetzt erstmal ein bisschen robuster aus.
Vor allem wird es halt spannend und entscheidend, wer welche Exklusivtitel hat. Also ich meine, das ist dann wirklich die einzige große Unterscheidung, die zwei Konsolen haben, jetzt von ein paar kleinen technischen Unterscheidungen. Aber die sind ja deutlich näher zusammen als früher, von der Bauweise, von der Architektur und auch was die Portierungen angeht. Kriegsentscheidend werden dann wirklich halt die Exklusivtitel. Also da hat man ja letztes Jahr auch schon die Streitereien mitbekommen, wer hat jetzt wie lange irgendwie noch eine Demo exklusiv und auf welcher Konsole kommt welches Spiel wann zuerst und dann werden neue Kategorien erfunden wie Console Exclusive, weil bestimmte Titel ja dann doch auch gleichzeitig für PC rauskommen. Also das wird, glaube ich, nächstes Jahr ein bisschen wild werden, so die Anfangsjahre, weil da halt die wirklich großen Titel dann auch nochmal die Kaufentscheidung beeinflussen werden, so Titanfall und solche Geschichten. Da bin ich gespannt, was da für ein Geschacher losgeht. Und da habe ich mich jetzt aber noch gar nicht so mit auseinandergesetzt, welche großen Titel da jetzt für kommen werden. Aber wie lange glaubt ihr denn noch, dass wir warten müssen auf die großen Titel? Also wie lange wird diese Parallelgesellschaft der alten Generation und der jetzigen Current Generation, also Xbox One und PS4, noch so weiterlaufen, dass alle Titel für alles rauskommen?
Ich glaube, das wird bis Ende 2014 gehen.
Länger.
Wenn nicht sogar länger, aber mindestens bis Weihnachtsgeschäft 2014.
Also ich wette, oder was heißt ich wette, also ich behaupte, die nächsten drei Assassin's Creed und FIFA und sonst irgendwas werden alle noch für die jetzige Konsolengeneration rauskommen, weil die Entwicklungskosten einfach so hoch sind. Und also, wie gesagt, FIFA 12 oder 11 oder sowas kam noch für die PS2 raus, so die ja eigentlich irgendwie, wo man denken würde, die ist doch jetzt völlig abgemeldet. Aber selbst das muss sich offenbar noch gelohnt haben. Gut, am Ende kam dann halt irgendwann diese Legacy Edition auch für die Konsolen, wo man sagt, okay, da gab's nur noch so ein nettes Update mit neuen Trikots und neuen Stadien und neuen Vereinen und so. Aber es war eigentlich spielerisch, technisch die gleiche Version. Aber selbst das muss sich ja offenbar gelohnt haben. Und jetzt ist ja die Installed Base von PS3 und Xbox 360 ist ja jetzt viel, viel größer. Und deswegen ist ganz witzig. Also ich habe auch jetzt zu Weihnachten, wenn mich jetzt jemand gefragt hat, welche Konsole soll ich mir denn kaufen? Ich habe eigentlich gesagt, ja, jetzt eine PS3, weil es ist eigentlich der beste Zeitpunkt, sich eine PS3 zu kaufen. Sie ist günstig, sie ist überall zu kriegen. Es gibt sau viel gute Spiele, die sind auch günstig. Also jetzt, weiß ich nicht, ein God of War 1 oder sowas, nicht 1, sondern 3 oder sowas, kriegst du ja jetzt überall nachgeschmissen.
Ja, oder die Uncharted komplett.
Ja, genau, Uncharted Edition, komplett alle 3 Spiele zusammen. Da bist du so lange mit beschäftigt und die Konsole ist nicht, also die wird auch die nächsten 3 Jahre noch aktuell sein. Da wird immer noch neue Software kommen. Deswegen, wenn man nicht so ein Blöder, wie der Micha schon richtig gesagt hat, Early Adopter ist, der halt sich das alles zum Launch kaufen will, wäre jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt, sich eine PS3 bzw. Xbox 360 zu holen.
Ja, du merkst es auch an den Launch-Titeln. Du hast ja jetzt gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Launch-Titel, die jetzt bisher erschienen sind, sind ja alle so ein bisschen lauwarm. Und selbst so Großkaräter wie Killzone sind im Vergleich zu ihren Vorgängern auch ein bisschen auch sparsam, was das Spiel betrifft, so auf die sichere Bank gesetzt, nichts Neues, nichts Innovatives, irgendwie alter Kram, weil die Leute sich einfach viel mehr um die Technik kümmern. Die müssen jetzt irgendwie diesen Grafikbrecher zum Launch rausbringen und da passiert das schon mal, dass dann bei Forza plötzlich die Hälfte der Strecken fehlt und dass nur halb so viele Autos dabei sind, weil man irgendwie versuchen muss, dieses Spiel fertig zu bekommen und es gleichzeitig gut aussehen zu lassen. Und wenn man das vergleicht, ich komme deshalb drauf, weil ich jetzt gerade noch mal Killzone 3 spiele, bevor ich 4 spielen wollte und das ist ein so viel besseres Spiel, weil sie einfach die Hardware-Basis von, also diese ganze Technik und so hatten, die sie schon vorher für den zweiten Teil entwickelt haben, das noch ein bisschen verfeinert, aber sich einfach darauf konzentrieren konnten, ein gutes Spiel zu machen. Und diese ganze letzten, ich würde behaupten, die letzten 2 Jahre, die auf den alten Konsolen so stattgefunden haben an Spielen, sind auf einem guten technischen Level, aber die Leute kümmern sich einfach ein bisschen mehr um die Inhalte und deswegen würde ich auch, also bin ich voll Daniels Meinung. Ich glaube, es lohnt sich eigentlich gar nicht, die neuen Konsolen zu kaufen, weil einfach keine coolen Sachen daraus kommen. Ich glaube, das wird auch noch ein Jahr dauern oder so. Bis
die ich glaube aber, dass es nicht so lange dauert wie bei der Wii U. Also meinst die Wii U hatte ja das Problem, dass sowas wie Ubisoft auch gesagt haben, wir ziehen jetzt den Launch erstmal zurück und halten das zurück und machen es für alle und so weiter. Und dann viele sich auch eingeschüchtert gefühlt haben und dann doch für die anderen Konsolen entwickelt haben. Ich glaube, das Problem werden wir bei der PS4 und der Xbox One jetzt nicht haben. Weil der Launch für beide einfach so dermaßen gut lief, dass die Installbase jetzt schon auch eigentlich als Zeichen gewertet wird, dass die Konsolen angekommen sind. Also es ist jetzt kein schleppender Verkauf gewesen, die Leute sind auch zufrieden und ich glaube, dass wir da nicht so lang warten müssen, bis da große Titel für kommen und angekündigt werden. Ich glaube, auf der E3 wird es jede Menge irgendwie exklusive Sachen geben, die dann in einer abgespeckten Version sicherlich auch noch für die alten Konsolen kommen, sowas wie jetzt halt Watch Dogs. Aber auf den neuen Konsolen dann doch auch mit mehr Physik und mehr Partikeleffekten und Kram irgendwie punkten können.
Bartphysik.
Bartphysik unbedingt. Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, dass beide nicht ihre Voraussagen treffen werden.
Nee. Diese paar Millionen bis so und so.
Ja. Das war jetzt ein schrecklich komplizierter Satz, aber sie haben doch beide irgendwie 9 Millionen wollen sie irgendwie absetzen im neuen, im Jahr, also im Quartal quasi, Fiskaljahr, so heißt es. Und ich glaube, das klingt jetzt erstmal, dass man sich denkt, naja, komm, wenn die in dem ersten Monat schon irgendwie 2 Millionen verkauft haben oder 2,5 Millionen, dann werden sie doch im Jahr die 9 Millionen schaffen. Nee. Aber ich glaube nicht, dass sie das schaffen, weil jetzt ist der momentan der Zeitpunkt, wo halt wirklich nur die Hardcore-Leute kaufen. Und eine Konsole wird aber nur dann zu einem Erfolg, wenn auch die, ich sag jetzt mal Casual-Leute oder die weniger jetzt irgendwie alles das Neueste haben wollen und immer alles tagesaktuell verfolgen, sondern nur wenn halt wirklich, das hat man ja bei der Wii gesehen, wenn halt auch mal, die Oma noch für den Enkel eine kauft oder die Wii, die ja immer so ein bisschen als Hausfrauenkonsole verschrien ist, so nach dem Motto, wenn es halt so ein paar Bewegungs- und Fitnessspiele gibt und sowas. Und das macht halt eine Konsole zum Erfolg. Und ich glaube, das werden beide nicht schaffen, weil es gibt einfach zu viel andere Unterhaltungsmöglichkeiten mittlerweile. Also bei der PS3 und sowas, da gab's halt iPads noch nicht oder sowas. Aber mittlerweile, keine Ahnung, meine Tante oder sowas, die sagt halt, warum soll ich denn eine Spielkonsole kaufen? Ich habe mein iPad und da habe ich so viele Spiele drauf und das reicht mir auch. Dann sitze ich halt abends im Wohnzimmer auf dem Sofa und spiele auf meinem iPad. Und deswegen müssen beide Konsolen irgendwie Zugang zu diesen Zielgruppen finden, um es denen schmackhaft zu machen, warum sie sich jetzt so ein 300 oder 400 oder 500 sogar Euro Gerät kaufen sollen.
Ja, das wird nur durch die Exklusivtitel kommen, das denke ich auch.
Ja, aber
und halt nicht nur durch eine noch bessere Version von Watch Dogs und Co., sondern halt wirklich Sachen, die auf den alten Konsolen nicht machbar sind. Da sind ja schon so ein paar Sachen angekündigt, die so in der Form nicht funktionieren würden auf einer PS3. Aber klar, die sind jetzt angekündigt. Das heißt, auf der Ende des Jahres wird es dann wahrscheinlich so laufen wie dieses Jahr mit Watch Dogs, dass sie dann halt für 2015 irgendwann kommen werden oder so. Also da wird es noch einige Verschiebungen geben. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dieses hochgesteckte Ziel dieses Jahr noch zu packen ist. Ne?
Manu, du hast jetzt die Wii U schon angesprochen, ja. Die wir uns hier als nächsten Punkt draufgeschrieben hatten auf die Liste. Die ja irgendwie so eigentlich auch Next-Gen ist, weil sie gehört ja, wenn man jetzt Next-Gen als Konsolengeneration einfach betrachtet, dann gehört sie ja eigentlich auch dazu, aber die jetzt schon unfassbar altbacken wirkt, finde ich, im Vergleich dazu.
Ja, was aber bei Nintendo ja immer völlig egal ist. Also.
Ja, aber ich finde, also ich hatte meinen, ich möchte nicht sagen Erweckungserlebnis, aber das hat mir schon irgendwie einiges klar gemacht, mein Erlebnis kurz vor Weihnachten. Und zwar kam da eine Kollegin bei uns aus dem Verlag, die jetzt nicht irgendwie mit Games zu tun hat, sondern die einfach in einem anderen Teil des Verlages arbeitet. Und die kam zu mir und hat gesagt, ja hier, ihr kennt euch da mit Konsolen aus, ich will meinem Sohn eine Konsole kaufen. Der ist jetzt irgendwie 10 oder sowas war der, glaube ich, oder 12. Und wir würden schon gern irgendwie das mit dem so golfen und sowas, weil das haben wir irgendwie mal gemacht auf der Wii. Und ich musste der halt wirklich eine halbe Stunde erklären, beziehungsweise selber oft nachschauen, bis sie den Unterschied verstanden hat. Was ist die Wii U? Wozu braucht man diesen Bildschirm? Weil sie dann immer gedacht hat, ach so, das Tablet kann er dann quasi mitnehmen unterwegs oder was? So, nee, funktioniert nur in quasi Sichtweite zur Konsole. Ach so, ja, und ist denn da schon diese Laserbar mit dabei? Damit die Control, also wenn wir dieses Bewegungssteuerung machen wollen, so. Ja, die Bar ist mit dabei, aber die Controller nicht, die müsst ihr nochmal extra kaufen. Und also es war ein Riesengeschiss und wir haben halt wirklich eine Liste gehabt mit Einkaufslisten, was sie jetzt alles dann kaufen muss, damit er an Weihnachten eine vollständige Konsole hat und sie auch dieses Golfspiel und das Sportspiel spielen können und sowas. Und da ist mir halt klar geworden, okay, bei der Wii war sofort allen klar, da hast du halt die Wii gekauft mit dem Karton, da war alles drin. Es war leicht verständlich, was du da irgendwie alles dabei hast. Und es war halt irgendwie Wii Sports oder sowas gleich mit dabei als Sportspiel. Und das war irgendwie viel einfacher und verständlicher als jetzt bei der Wii U, wo du halt selbst als Fachmann, sag ich mal, wenn ich mich mal so bezeichnen darf, eine halbe Stunde erklären musst, was mit dieser Konsole auf sich hat.
Ja, es war Nintendos blödste Idee, das Ding Wii U zu nennen. Weil es klingt nicht wie Wii 2 und es klingt irgendwie wie ein Add-on. Und dadurch, dass dieses Gamepad ja irgendwie so selbstständig aussieht, das hat uns ja damals auch alle überworfen, als wir nicht kapiert haben, als Nintendo nicht richtig erklärt hat, ist es jetzt ein Zubehör oder ist es die Konsole in dem Gamepad drin. Das hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Vielleicht hätten sie es irgendwie anders nennen müssen. Ja? NES 2 oder irgendwie sowas in der Art. Aber der Wii U-Name, der irritiert extrem, weil ja eben auch die Wii-Controller, die Wii-Modes dafür noch funktionieren und solche Geschichten. Okay. Aber abschreiben würde ich die Konsole trotzdem nicht für die Sachen, die Nintendo gut kann. Also es wird nie im Leben so ein Erfolg wie die Wii, weil das einfach auch wieder mehr gegen die Spieler, gegen die Vielspieler zielt und diese ganze Bewegungssteuerung da ja so gut wie gar keine Rolle mehr spielt eigentlich. Aber das, was Nintendo gut kann, nämlich Nintendo-Spiele auf Nintendo-Konsolen zu verkaufen, das wird nach wie vor laufen wie geschnitten Brot und da wird 2014 auch ein richtig gutes Jahr für die Wii U.
Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass die Wii U eher so eine Liebhaberkonsole ist. Versteht ihr?
Für also Nintendo-Spielfans, genau.
Genau, also für Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen länger bei Nintendo geblieben sind, denen der Name im Begriff ist und so. Und das ist natürlich ein Problem an diesem Marketing. Man kann es neuem Publikum nicht wirklich verkaufen. Aber die Leute, die ziemlich genau wissen, was für ein Gerät das ist und was da auf sie zukommt, ich glaube, die haben das Ding gern. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, die wenigen Videospiele, die ich habe wirklich, das ist wirklich die kleinste Bibliothek, das kleinste Portfolio, was ich hier stehen habe. Aber die Spiele, die ich hier habe, die sind halt auch einzigartig. Also es gibt keine Titel oder keine Spiele, die so sind wie diese paar exklusiven Wii U-Dinger. Und ich glaube, das ist so genau das, was Nintendo auch nutzen kann. Also von ihren eigenen Maskottchen-Dingern mal abgesehen und davon abgesehen, dass das ja natürlich auch so Kracher wie Mario, Smash Bros. Und Dings da, wie heißt das, Mario Kart Brawl. Noch rauskommt? Ja. Brawl, ne, genau. Also zwei super Party-Kracher, die sich garantiert auch jeder holt, der eine Wii U kauft. Sind da immer wieder so kleinere Sachen drin, die einfach ja so für Leute interessant sind, die sich auch nach hinten umschauen, also die auch ältere Spiele kaufen oder die vielleicht einfach nach so Geheimtipps suchen. Weil, und davon abgesehen kannst du ja auch noch die Wii-Titel spielen. Und also das klingt jetzt erstmal trivial.
Ist aber echt entscheidend.
Ja. Ist aber wirklich entscheidend. Also ich glaube, dass, also gerade weil ich jetzt Liebhaber sage, es gibt ja viele Leute so wie ich, die dann ältere Titel dann holen, aber die holen sich dann eine Wii U, weil sie dann eben halt auch die Vorgeneration darauf spielen können. Und
ja, ist halt praktisch, du musst die Wii nicht noch neben dran aufgebaut haben,
genau,
wenn du die Wii U hast, was ich immer ganz, was die neuen Konsolen ja alle nicht können. Also diese Abwärtskompatibilität bei der PS4, die wird ja erst irgendwann kommen mit den Videogeschichten. Mhm. Xbox One ja sowieso nicht, und da kann Wii U natürlich schon punkten. Einerseits, dass die Wii-Titel laufen, die Bewegungssteuerung noch funktioniert und natürlich auch die Virtual Console, die ja immer mehr wächst und wächst und wächst.
Und vor allen Dingen auch so Kracher dabei hat. Ja, vor allen Dingen auch problemlos, weil die Abwärtskompatibilität, die damals bei der Xbox 360 rausgekommen ist, die funktionierte fast nie. Also weil sehr viele Spiele sind auch einfach abgestürzt oder waren fehlerhaft, und bei der PlayStation war es ja wirklich dreist rausgestrichen. Also obwohl findige Hacker herausgefunden haben, dass der Code eigentlich noch die ganze Zeit in der Firmware und in der PlayStation drin ist, hat Sony das einfach weggemacht, weil sie die diese HD-Collections wiederverkaufen wollten. Ja. Und im Prinzip haben sie da 2-3 Schalter umgelegt und das nicht mehr zugänglich gemacht. Und das war schon ein ziemlicher Betrug eigentlich.
Ja. Was halt völlig gescheitert ist, ist diese Wii U neben als Third-Party-Konsole quasi zu platzieren. Also so Sachen wie Darksiders und Batman und so, die sind ja alle rausgekommen für die Wii U. Haben einerseits, also oft hat es irgendwie an einer schlechten Portierung gekrankt, andererseits natürlich auch am Marketing und so weiter. Also diese Hoffnung, die ich letztes Jahr hatte in dem Vorschaucast, dass das Wii U Gamepad, also dieses Controllerpad, die Spiele sinnvoll erweitert, so wie wir es jetzt eben zum Beispiel, Daniel, wie wir es beide erleben mit iPad und Assassin's Creed 4 zum Beispiel. Ja? Ja. Dass man so auch unterwegs irgendwie Sachen auf dem Touchpad hat, dass man die Karte offen hat. Sowas habe ich mir ja eigentlich von der Wii U versprochen, dass die Spiele auf dem Niveau grafisch von der Xbox und der PS3 sind, aber eben diesen Zusatzfeature nutzen. Und das haben sie ja völlig vergeigt. Das haben sie überhaupt nicht hingekriegt. Und Nintendo selber weiß ja auch nicht so wirklich, was sie mit dem Wii U Gamepad anfangen sollen. Das ist halt leider jetzt so, aber als Nintendo-Abspielkonsole wird's richtig gut. Also wir wollten ja nicht groß über Spiele sprechen, aber einen Kracher müssen wir, glaube ich, erwähnen, weil Bayonetta 2 wird Wii U-exklusiv. Das ist einer der Sachen, die, glaube ich, vor allem auch in Japan dafür sorgen könnten, dass die Wii U sich nochmal richtig gut verkauft.
Wobei das wundert mich tatsächlich, dass dieses Spiel für eine Nintendo-Konsole rauskommt, weil das eigentlich vom Publikum her mehr was für die anderen Konsolen wäre. Aber mir ist es egal.
Das haben sie zu der Zeit, glaube ich, lizenziert und geplant und vor allem subventioniert, das Spiel, als sie noch diese Vision hatten, sich da platzieren zu können. Das ist, glaube ich, noch ein Übrigbleibsel. Weil der Rest, den du dir anschaust, ist alles Donkey Kong, neues Mario, Donkey Kong, habe ich es richtig gesagt, Daniel?
Donkey Kong.
Neues Donkey Kong, neues Mario Kart. Und ich hoffe ja auf neues Zelda und neues Metroid. Und ich hätte aber auch gern mal wieder eine neue Nintendo IP. Also da lasse ich ja trotzdem nicht von mir abrücken, dass Nintendo immer noch irgendwie was Neuem bastelt. Sowas wie Pikmin oder so, weißt du? So was völlig Neues von Nintendo, was wir noch nicht kennen von früher, was nicht diesen Retro-Charme besitzt und trotzdem verzaubern kann.
Aber merkst du so daran, wie du jetzt auch die Titel genannt hast, das ist halt wirklich etwas, darauf kann man sich verlassen auf Nintendo, ne? Das ist wirklich so eine, also wenn du jetzt mal gerade wirklich nicht weiter weißt, spieltechnisch, dann machst du die
Neues Zelda geht immer.
Neues Zelda geht immer, neues Mario ist immer lustig irgendwie. Das ist halt wirklich so, wie so ein guter alter Freund, zu dem du immer zurückgehen kannst. Ja. Und wogegen du bei den neuen Konsolen halt immer so ein bisschen überrascht wirst, ob es jetzt gut oder schlecht wird. Und bei Nintendo ist einfach so eine altbewährte Größe. Ich glaube, und das ist halt auch so dieser Eckpfeiler, den sie sich hoffentlich noch bewahren können in dessen Zeit.
Ja, die haben so viel Kohle, das hatten wir ja schon mal, dass die auch so schnell nicht weggehen werden.
Hoffe ich nicht. Ja. Nee, außerdem lebt Sonic weiter auf der Konsole, das finde ich gut.
Ja, aber auch nur so als Lizenz bei den Olympischen Spielen und sowas, ne? Also.
Auch mit eigenen Spielen teilweise. Aber witzigerweise jetzt auch exklusiv, deswegen schmunze ich drüber, weil, ne, Erzfeinde und jetzt kommt Sonic als einziges nur auf der Wii raus. Das ist irgendwie komisch.
Ja, späte Ironie.
Ja.
Gut, nächstes Thema, was wir hier reingeschrieben hatten, Handheld Gaming. Was geht da ab? Hat da einer reingeschrieben in die Liste. Deswegen, wer war denn das?
Manu. Unser
ja.
Ghostwriter.
Manu, was geht denn?
Was geht denn? Ist die Vita schon am Arsch? Also ich hatte ja so rückblickend jetzt das Gefühl, dass Sony hat ja immer versprochen, das wird das Jahr der Sony, der PS Vita. Nee, doch nicht. Dieses Jahr wird das Jahr der PS Vita. Das ging jetzt ja so ein paar Jahre lang. Und jetzt so rückblickend, wenn ich mir angeschaut habe, wer sich alles jetzt die Vita nach der Preisreduzierung gekauft hat und nach der Ankündigung der ganzen Spiele, Spelunky, Hotline Miami und so. So viele Leute reden so positiv inzwischen über die Vita. Auch die ganzen Indie-Entwickler feiern die Vita. Habe ich so das Gefühl, dass die jetzt endlich angekommen ist. Zwar nicht so, wie sie damals ankommen wollte, aber so als Nischengeschichte, als gute Möglichkeit, um Indie-Spiele mit Controller zu spielen, um sie mitzunehmen, habe ich das Gefühl, ist sie da. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich mir jetzt groß davon noch verspreche. Also diese Second-Screen-Geschichte an der PS4, die wird ja immer so hochgebauscht bei den Sony-Präsentationen. Das hatten wir ja neulich schon angesprochen, diese Cross-Buy-Geschichte finde ich super und Crossplay, dafür werde ich es wahrscheinlich nutzen, aber dieses Streamen auf die Konsole, da habe ich irgendwie keinen richtigen Anwendungszweck.
Das geht gar nicht. Also gerade der Anwendungsfall, den irgendwie Sony ja immer präsentiert mit, ja, wenn der Fernseher dann besetzt ist und dann kannst du die Konsole mit rüber irgendwie ins Schlafzimmer nehmen und dann dort auf der Vita weiterspielen. Das Problem ist aber, dann bläst die PS4 wirklich so laut, dass die Leute halt einfach im Wohnzimmer, die verstehen ihr eigenes Wort nicht mehr. Also das ist so eine Szene wie diese, kennt ihr dieses, wo der Flughafen direkt am Strand ist, wo die Leute dann immer hinten am Strand stehen und so weggeblasen werden. So ungefähr fühlst du dich da, wenn du im Wohnzimmer sitzt und die PS4 halt einfach wie so eine Turbine da bläst. Und dann haben natürlich die Leute im Wohnzimmer auch mehr keinen großen Spaß. Und also das ist zumindest aktuell, ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie softwareseitig irgendwie besser lösen kann, aber aktuell ist das fast unnutzbar, dass du irgendwie Angst hast, die Konsole schmilzt einfach weg durch die Hitze.
Ja, und als Second Screen funktioniert das iPad einfach viel besser, wenn man den Luxus hat, natürlich ein iPad oder ein iPhone zu haben, aber jetzt da groß die Vita irgendwie zu koppeln, und das geht ja auch nicht so ganz intuitiv immer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Da musst du die ja trotzdem immer erst miteinander verbinden und dann musst du die App laden und bla, und also so ganz nahtlos funktioniert es nicht.
Es ist nice to have, also sie wollten das halt auch unbedingt haben, damit sie auch noch ein Verkaufsargument haben und damit sie auch vor allen Dingen vor Apple und so nicht und vor allen Dingen vor der Wii U nicht so blöde dastehen, sondern das war ja mehr so das Argument so, ja, das, was die machen, das können wir schon lange. Aber dass das nicht ganz intuitiv funktioniert, das haben wir gesehen. Aber was auf der Vita gerade abgeht, ist, dass die ganzen Hunter und die Rollenspiele da richtig aufleben, auch teilweise auf dem DS. Und ich glaube, dass Leute, die solche Spiele sehr gerne spielen und vor allem auch unterwegs sind und sehr viel Bahn fahren und sowas, sich dieses, also wenn sie in dieses Genre verliebt sind, dann wären sie mit der Vita, vor allem mit der Vita, sehr glücklich. Weil also zum Beispiel die Hunter-Spiele, da kommt jetzt Soul Sacrifice.
Hunter.
Also sowas wie Monster Hunter, das gibt's jetzt dafür zwar nicht, aber Soul Sacrifice.
Was hast du gedacht, Manu? Ich muss jetzt nochmal nachfragen.
Hentai habe ich gedacht.
Ach so, okay.
Micha spricht Hentai
falsch. Habe ich das richtig gehört? Das ist jetzt, aber du bist jetzt auch nicht. Was für Hentai-Spiele gibt's denn auf der Vita? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
Das wäre, ich keine Ahnung, wahrscheinlich auch. Aber Hunter-Spiele, also im Sinne von Soul Sacrifice und God's Eater Burst und dann gibt's auf dem 3DS gibt's natürlich auch noch Monster Hunter 3DS und solche Dinge und Rollenspiele, Bravely Default, die ganzen kleinen Tales-Ableger dafür und so. Und das ist ziemlich geil. Also ich glaube, dass Leute, die so ein Genre mögen, Persona. Natürlich.
Oh ja.
Persona. Weißt du, solche Spiele sind auf der Vita, ich glaube, die machen auch einen großen Teil des Erfolges aus, weil du im Prinzip dein Rollenspiel, was dir ja sowieso über eine längere Zeitdauer spielst und wo du auch froh bist, wenn du mal eine halbe Stunde weiter brawlen kannst, die kannst du dann auch mitnehmen. Und das Tolle ist ja, dass die Dinger ja auch alle netzwerkfähig sind. Also gerade wenn man so Hunter-Spiele spielt, God's Eater Burst wäre zum Beispiel so ein Fall, dann kannst du ja immer noch Daten unterwegs austauschen zu deinen Freunden und so. Und das ist super.
Also ich möchte meine Handhelds nicht missen auf Bahnfahrten und unterwegs.
Nee,
gerade für solche japanischen Rollenspiele. Da gab es letztes Jahr ja auch richtig schöne Sachen wieder.
Und also, dazu muss man sagen, hat Sony ja mit einigen Produkten ja auch bewiesen, dass die, also ich frage jetzt, ob man das will, aber technisch ist es rein theoretisch möglich, halt auch relativ große Spiele, die den Konsolen doch recht ähneln, da drauf zu bringen. Also sie haben es ja mit Uncharted schon bewiesen, jetzt ist Killzone rausgekommen. Ich persönlich muss das jetzt nicht unterwegs spielen, weil mir ist das ein bisschen zu anstrengend. Aber technisch geht's. Also Ego-Shooter auf dem Handheld, der fast so aussieht wie auf einer, ich weiß nicht, PS3 würde ich jetzt nicht sagen, aber ziemlich gut aussieht. Das ist schon ziemlich tolles technisches Achievement. Und ich glaube, dass da noch einiges geht.
Also meine Hoffnung ist ja, dass die 2014 einfach noch mehr zum Indie zur Indie-Plattform wird. Also ich meine, das ist, wie du schon sagst, das ist ganz nett, diese ganzen riesigen Rollenspiele und irgendwie aber auch die Killzones und Uncharted und Assassin's Creed und sowas, dass du jetzt da halt auch so Ableger dann spielen kannst unterwegs, aber das brauche ich eigentlich nicht. Also ich würde mich eher freuen, wenn ich halt sowas wie ein Don't Starve oder sowas, wo ich jetzt sage, gut, das ist zwar cool, dass jetzt auch für PS4 rauskommt, jetzt die nächsten Tage, aber das ist doch ein perfektes Vita-Spiel.
Ja, stimmt.
Auch technisch ist das, kann es nicht schwer sein.
Zum Beispiel passt auch perfekt.
Ja, genau. Und das würde ich mir halt noch viel mehr wünschen, dass einfach noch viel mehr viel mehr Indie-Spiele auf die Vita kommen. Weil das ist auch dann, kannst ja dann im Store kaufen, ist auch dann irgendwie relativ leicht. Also du hast dann ja auch nicht mehr das Problem, wie du es früher hattest, dass du gesagt hast, ja, da musst du so eine Kartusche, also hier so eine Cartridge. Kartusche. Ja, wie heißt denn das auf Deutsch hier? So eine
Cartridge. Nein, ein Modul heißt es.
Wie heißt es auf Deutsch? Cartridge. genau, und das ist ja einfach jetzt, stellst das Spiel halt in den Store und dann kannst du es runterladen. Gerne auch eben, so wie du sagst, Cross-Buy-mäßig, dass ich sage, ja gut, dann habe ich halt ein Don't Starve auf der PS4 und auf der Vita und kann eben jederzeit mobil zu Hause mit dem gleichen Spielstand weiterspielen.
Aber das wird auch passieren, denke ich auch.
Ich hoffe es. Also, ja.
Und 3DS wird auch noch lange, lange aktiv bleiben. Ich glaube aber auch, dass die nächste Handheld-Generation nur noch von Nintendo bestritten wird. Also ich glaube, dass Sony da nicht nochmal vorprescht und nochmal sowas wie die Vita hinlegt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, Nintendo wird dieser Art von Konsole treu bleiben, weil es einfach ein Riesenerfolg immer für die ist. Und ich glaube eher, dass wir es dann mit Apple-Konkurrenz zu tun bekommen, wenn die auch jetzt dieses Jahr noch mehr irgendwie in den Spielemarkt einsteigen werden.
Werden sie? Also ich weiß darüber jetzt so rein
gar nicht. Also das ist meine Vermutung jetzt. Wir schauen ja in die Zukunft, in die Glaskugel.
Ja.
Und wir hatten es ja gerade auch schon, wie de facto ist es ja schon eine Spielekonsole. Also kann mir keiner erzählen, dass das iPhone nicht zu größten Teilen irgendwie für Spiele genutzt wird. Und es gibt ja auch tolle exklusive Titel für beide, also für iOS-Plattform, für Android natürlich auch. Aber iOS im Speziellen ist so ein Markt geworden für kleine Indie-Entwickler, aber auch eben für größere Sachen wie EA, die da ihre Lizenzprodukte draufbringen. Es fehlt ja eigentlich nur dieses letzte Schlüsselmoment, dass du nicht nur Touch-Steuerung hast. es gibt ja dieses Patent von Apple mit diesem Gamepad zum Anstecken. Da gibt es ja diese offizielle Schnittstelle schon, da gibt es jetzt auch schon die ersten Teile, die du dir kaufen kannst, um dein iPhone da reinzuklicken. Und dann hast du wie so ein Gamepad in der Hand. Und alle warten ja eigentlich nur drauf, dass Apple ein offizielles Ding rausbringt, um Knöpfe am iPad zu haben, am iPhone zu haben. Und ich glaube, dass der Apple TV, also diese kleine Box, die man an den Fernseher anschließt, die keinen Rechner braucht, um den iTunes zu streamen, also um Filme von dort zu laden. Wenn die ein Software-Update bekommt oder eben eine neue Apple TV-Modul vorgestellt wird, die es dann auch erlaubt, irgendwie Apps aus dem App Store abzuspielen und nicht nur die Filme, dann hast du quasi das, was die Ouya immer sein wollte, nämlich so eine kleine Box, Set-Top-Box am Fernseher, die du dann über dein iPhone mit Gamepad, mit Knöpfen und so weiter richtig mit Spielen befeuern kannst. Also eigentlich sind die Bestandteile sind alle dafür da. Mhm. Fehlt nur noch so der letzte offizielle Absegnungs.
Das verstehe ich eben auch nicht, warum sie das nicht mehr nutzen, dass du einfach das Apple TV als Abspielstation quasi nutzen kannst und dann einfach noch einen Controller dazu.
Ja, weil der Prozessor kann das leisten, das glaube ich schon. Und wenn das Neues rauskommt, dann können sie dafür ja auch bestimmte Schnittstellen und so schaffen und machen und tun.
Ja.
Also, ich rechne fest damit, dass es dieses Jahr, wenn das Apple TV dran ist, dass da eine Spielekonsole draus wird, zusätzlich.
Ja, cool. Ja. Aber
nenn mich Manuel Pächter.
ich glaube fast, dass es dann so wird wie sowas ähnliches wie das Vita TV, was Sony jetzt rausgebracht hat, so stelle ich mir das vor, nur ohne den SD-Karten-Slot. Mhm. Aber das ist ja im Grunde genommen eine sehr ähnliche Idee, also weil ist in Japan da nicht so, also weil Sony im Prinzip die Pioniere sind, was diese ganzen Online-Videostream-Geschichten geht, haben sie das Ding halt da auch als erstes rausgebracht und haben sich deshalb erhofft, dass es sich dort gut verkauft. Und im Prinzip ist es von der Grundidee aber sehr ähnlich, weil du hast halt eigentlich ein kleines Ding, kleinen Kasten, Zigaretten, Schachtel groß, höchstens, vielleicht ein bisschen schmaler. Und kannst damit einfach locker flockig spielen, wirst auch nicht von Lärm belästigt und das ist sehr ähnlich wie dieses Apple TV, was du ja auch nicht hörst. Das wäre eigentlich genial und ich wundere mich eh. Ich meine, welche Revision ist das? Ist es die dritte Revision von Apple TV mittlerweile? Ja. Und für die muss es doch ein leichtes sein, da Bluetooth-Support für irgendwelche Controller herzustellen. Und
ja, ich glaube, dass Steve Jobs das immer nicht wollte. Der hat irgendwie gesagt, der will nicht in den Spielemarkt einsteigen, ist ihm zu risky oder zu wenig, keine Ahnung was. Und ich glaube, dass jetzt aber halt, seit er nicht mehr an der Spitze des Konzerns steht, leider, da sich doch nochmal was geändert hat, weil einfach der Spielemarkt enorm Zuwachsraten bekommen hat. Ich glaube, dass Apple da dieses Geld nicht stehen lassen wird.
Ja, und weil
vor allem, weil sie auch das Gerät ja schon haben.
Die haben ja jetzt letztens die 2013er Zahlen veröffentlicht für den App Store. Wo sie dann halt, also einerseits einfach nur so, was hat sich am besten verkauft, aber dann haben sie auch nochmal so eine kuratierte Bestselling-Liste quasi so mit so, hey, was waren die coolsten, was waren die Spiele, die uns am besten gefallen haben und die CDs, die wir am coolsten fanden und empfehlen würden und sowas. Aber wenn du dir da einfach mal nur die bestverkauften Sachen anguckst und sowas, da sind unter den ersten 30 Plätzen oder sowas sind zwei Sachen, die nicht Spiele sind. Und der Rest ist alles Games, was am meisten Geld umsetzt. Also das heißt, das ist eigentlich total absurd, dass Apple, obwohl es Steve Jobs nie wollte, quasi mit zu einem der größten Spiele-Publisher bzw. Distributoren geworden ist. Also mehr so als Unfall fast schon. Verkaufen die jetzt Spiele wie blöd, weil die verdienen da ja an jedem verkauften Spiel was, obwohl sie es eigentlich so nie wollten. Ne?
Ja, die wollten ja nicht mal Apps. Also von daher glaube ich, ist einfach nur eine politische Entscheidung, und wenn sie es halt machen, dann muss es halt auch zu Apple passen, und von daher lassen sie sich da glaube ich ein bisschen Zeit, aber es wird garantiert kommen. Noch ein neuer Konkurrent wird dann wahrscheinlich die Steambox dieses Jahr. Da sind diese Betas sind ja gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr in der Beta wart, ich habe leider keine bekommen.
Nee,
jetzt aber ich habe mir mal Steambox Controller, auf dem bin ich schon sehr rattig.
Ja, also ich habe mir mal diese Beta installiert.
Kann der von Hentai?
Der wird sehr gut dafür geeignet sein, ja. Dann wird Ben Kucheras Theorie mit Gamepad wie Brüste wird dann wirklich Wahrheit, ja.
Hm? Gekauft.
Hast du es nicht mitgekriegt?
Nee.
Ben Kuchera, der jetzt bei Polygon ist, der früher bei Penny Arcade Report gearbeitet hat, der hat den PS3-Controller, PS4-Controller damit verglichen, als er ihn das erste Mal in die Hand genommen hat. Das wäre so ein erhabenes Gefühl gewesen, wie auf der Rückbank vom Auto, wo er das erste Mal echte Brüste gespürt hat.
Okay, der arme Mensch.
So gut fand ich den PS4-Controller dann doch.
Naja, jedenfalls, ich habe mir diese Beta mal installiert. Ich habe hier so eine IEEE-Box am Fernseher stehen, wo ich im Prinzip alles relativ gefahrlos draufspielen kann, weil ich die eigentlich nur für Experimente nutze. Und es gab ja diese Linux-Version, die sie jetzt rausgegeben haben. Und im Prinzip ist das so, als würdest du Steam anmachen.
Ja, vor allem also Steam Big Picture kennt man es ja eigentlich eh
genau.
Schon.
Genau. Also man kennt es eigentlich schon. Ne? Es ist im Prinzip das, was man bekommt, wenn man auf dieses schöne Symbol klickt, Steam Big Picture. Das ist halt nur so, dass das OS direkt da reinlädt und das sind nur über so zwei, drei Kniffe dann auch auf die Linux-Oberfläche kommst, und da gibt's zwei, drei Reiter mehr, die so Optionen speziell für die Steambox, aber eigentlich ist damit die erste Softwaregrundlage gesetzt, und ich finde die Idee ja total geil, aber was die ersten Techniker, da gibt's ja sehr viele Leute von Eurogamer und so, Digital Foundry zum Beispiel, die haben sich das dann ganz genau angeguckt und die haben schon darauf hingewiesen, das wird alles gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Weil natürlich laufen die Spiele von Half-Life und so, die laufen natürlich super auf der Steambox, weil die direkt die ganzen Spiele darauf angepasst haben, dass sie auch auf Linux lauffähig sind. Aber es werden nicht urplötzlich alle Leute kommen und sagen, hey, wir programmieren jetzt unser Spiel auf Linux um. Mhm. Und ich glaube, so blumig wird das gar nicht. Also für Indie-Games ist es natürlich geil, weil die haben meistens sowieso schon einen Linux-Port, und weil viele Sachen zum Beispiel auch mit Unity hergestellt werden, oder weil die einfach aufgrund der Natur des Indie-Game-Seins auch sagen, dass sie natürlich auch Linux unterstützen. Und ich konnte auch sehr viele Spiele dann direkt installieren und spielen. Das ist auch cool. Aber dass da jetzt total die AAA-Welle kommt mit Linux-Spielen, das glaube ich nicht.
Dafür ist die Programmierwelt, glaube ich, noch zu Windows-lastig bei den AAA-Produkten.
Vor allen Dingen auch, weil, also ich bin kein Techniker, das muss ich dazu sagen, deswegen kann ich nicht genau sagen, woran es liegt, aber das Fazit, was ich mir aus diesen Artikeln rausgezogen habe, vielleicht können wir diesen Link nochmal raussuchen, ist, dass ja auch die Treiber lange nicht so leistungsfähig sind oder optimiert sind wie bei Windows, was ja auch klar ist, weil natürlich arbeiten ADI und Nvidia ewig daran, um das letzte Quäntchen Leistung irgendwie aus ihren Treibern rauszuholen für Windows-Maschinen, weil alle Leute, die spielen, haben sehr wahrscheinlich einen Windows-PC. Und Linux ist dann halt einfach zweite Bank. Das ist dann einfach nett, dass wir es auch haben. Wir sitzen dann irgendwie so ein kleines Team dran. Die machen das dann dran, aber da kriegst du nicht dieselbe Leistung. Und das bedeutet wiederum, dass die Maschinen, auf denen SteamOS installiert ist, dann natürlich schneller sein müssen, als sie normalerweise sein müssten, als wenn der Windows-Lauf laufen
ja,
würde.
Aber das ist ja eigentlich auch normal. Also ich meine, als ersten Schritt ist es wichtig, um die Vision von Gabe Newell nach vorne zu bringen, dass er sagt, ja, Linux soll wichtig werden für Gaming. Ja, weil es eigentlich in seiner Meinung nach dahin gehört und so weiter. Deswegen ja, ist diese Maschine wichtig, um das voranzutreiben. Und dass am Anfang nicht alles darauf läuft, ist auch klar. Aber ich bin viel heißer, weil diese Steambox kann ja eigentlich nicht viel. Das ist einfach klar, ein PC mit Linux-Distribution und der SteamOS, das kannst du dir selber bauen. Da bin ich überhaupt nicht so scharf drauf. Aber ich freue mich auf diesen Controller. Also diese erste Studie von diesem Gamepad ist das erste Mal seit Jahren, dass ich dass ich so das Gefühl habe, da ist mal Innovation drin. Also ich finde weder den Xbox One Controller noch den PS4 Controller. Ich kann da nicht verstehen, wie da irgendwie Innovationsgelder groß reingeflossen sind, weil es ist halt immer noch der 0815 Controller, den wir jetzt seit 10 Jahren kennen. Da hat sich nicht so viel getan. Also da brauchst du mir mit diesem blöden Touchpad oben bei dem PS4-Controller nicht zu kommen, was irgendwie scheppert. aber diese zwei, also das Wegfallen des Analogsticks, ja, und dadurch dafür diese touch-sensitiven Rubbelnippel da reinzusetzen, das finde ich wirklich eine völlig neue Art, dann auch wieder sich näher am PC-Spiel zu orientieren. Also das, was sie da gezeigt haben, so einen Ego-Shooter damit zu steuern, fand ich schon sehr innovativ.
Das finde ich eher jetzt weniger interessant, weil ich meine, ein Ego-Shooter, da ist ja relativ leicht verständlich, wie das funktioniert. Ich finde halt eher dieses, dass sie dann halt auch Civilization gespielt haben damit und gesagt haben, ja, das ist halt wie eine normale Maus und du kannst das eigentlich für PC gedachte Civilization so spielen. Und
genau, als wenn du ein Touchpad so in der Hand hast quasi, genau, wie so dieses Laptop.
Und das finde ich, hat halt bisher noch kein Controller hingebracht, dass er einfach die Präzision und die Genauigkeit und Geschwindigkeit eines einer Maus simuliert hat. Das ist halt einfach de facto immer noch das beste Eingabegerät, so eine Maus, von der Präzision und von allem her.
Ja. Ich befürworte das zu 200% auch, weil ich hasse es wirklich, an der Tastatur zu spielen. Ich habe das früher als Jugendlicher sehr viel gemacht, bis ich festgestellt habe, wie schön das ist, auf der Couch zu sitzen und sich zurückzulehnen und weg von dieser Schreibtischhaltung zu kommen. Und ich finde, bin ich super gespannt. Vor allen Dingen, also Strategiespiele, das war ja auch immer so der Grund. Also viele Leute sagen ja auch, nee, Spielen am PC ist besser wegen Präzision und auch Shooter und so. Aber eigentlich fällt dieses Argument mal weg, versteht ihr? Eigentlich ist die Tastatur auch nur zum Arbeiten da. Es gibt eigentlich was Wünschliches. Und selbst die Leute, die sagen, okay, ich spiele trotzdem immer noch an meinem PC, die haben dann da trotzdem eine Chance, da mal auch zumindest das Risiko einzugehen, weil es einfach von Entwicklern kommt, die auch Ahnung davon haben. Dass sich irgendwie so ein Konsolenhersteller, der sagt so, hey, nehmt auch unseren Xbox-Controller, das ist viel besser für eure Spiele. Sondern das sind nun mal die Leute, die Steam erfunden haben und vorangebracht haben und maßgeblich bei diesen ganzen PC-Gaming sind. Und ich glaube, denen kann man dieses Vertrauen auch einfach mal schenken.
Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich auch zeitnah kommt, weil das Gamepad werde ich mir sofort bestellen. Da bin ich wirklich scharf drauf. Jetzt können wir noch abschließend die Ouya. Du bist auch der Einzige, glaube ich, der eine Ouya hat. Diese ganze Android-Revolution der Mini-Konsolen, die letztes Jahr quasi so anstand, durch den großen Erfolg der Kickstarter-Kampagne. Und die hatten ja quasi genau das versprochen von ihrem Controller, was der Valve-Controller jetzt verspricht. Das ging ja so völlig in die Hose. Der Controller ist ja furchtbar von der Ouya. Aber so diese Android-Revolution ist völlig ausgeblieben.
Total. Also ich lache deshalb so schäbig im Hintergrund, weil ich habe das Ding ja tatsächlich, das war allein schon das Ding zu kaufen, war ein ziemlicher Horror, weil sie alles falsch gemacht haben, was man falsch machen konnte. Sie haben den Zoll falsch deklariert, sie haben extra Kosten für Ersatzcontroller verlangt, also dass du sogar noch bezahlen musstest, wenn du einen Ersatzcontroller haben wolltest. Da kam dann auch nochmal Zoll drauf, da hat nichts funktioniert, die ersten Controller waren alle Schrott. Dann war der Schock, die Software war völlig fehlerhaft, das Ding ist immer abgestürzt, Wi-Fi lässt sich mit dem Ding überhaupt gar nicht nutzen. So viele Mods dafür gibt's auch nicht, wie sie angekündigt haben, alles ziemlich blöd. Aber ziemlich viele Leute fanden das natürlich total super, diese Android-Idee, weil
vom Konzept her ist es ja nach wie vor gut.
Genau, deswegen gab es ja auch so Sachen wie GameStick und so, auch so Kickstarter-Sachen. Und jetzt hat Mad Catz auch eine Konsole rausgebracht, die heißt Mojo. Wirklich?
Gab es diese Blumenvase eigentlich jemals?
Nee, die kam nicht raus. Die wurde nicht gefundet.
Die fand ich gut.
Das war sehr lustig. Das Ding ist, das Mojo kostet 250 Euro. 250 Euro, also 100 Euro mehr als eine PlayStation 3 und hat aber dasselbe Konzept mit Android und so, hat einfach nur ein bisschen mehr Hardware-Power. Und ich frage mich allen Ernstes, wie die Leute glauben, dass das irgendwie Erfolg haben könnte. Mhm. Weil ich sage ja nicht, dass es nicht cool ist, Alternativen zu haben. Und ich finde ja, ich habe die Ouya ja trotzdem immer noch hier stehen. Also es gibt immer noch so 2, 3 Spiele, die ganz Towerfall. Cool sind auf der Ouya und so. Towerfall und hier das neue Spiel von Tale of Tales ist auf der Ouya auch super. Das sind coole Sachen. Das Ding ist halt nur, es ist einfach keine ernsthafte Konkurrenz zu diesen großen Konsolen. Wollen die auch natürlich nicht sein. Aber die haben das Maul so groß aufgerissen mit ja, die neue Generation des Gamings und wir sprechen jetzt hier auch Leute an, die sich so ein Ding, das ist einfach Quatsch. Das ist ein Ding.
2014 auch nichts mehr passieren, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also meiner Meinung, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass noch ein paar ganz coole Ouya-Projekte rauskommen, aber die werden dann auch parallel auf anderen Konsolen, auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel iPad oder so, noch veröffentlicht werden, auf anderen Mobilgeräten. Und der Ouya wird dann einfach noch so ein Ding sein für Bastler. Also man kann das Ding natürlich als Media Center benutzen und so weiter. Also diese
Emulatoren schon, natürlich auch jede Menge und so.
Klar, Emulatoren, für sowas ist natürlich auch cool. Aber ich glaube, ich bezweifle sogar, dass sie eine zweite Version davon rausbringen werden, weil das war so ein Flop. So ein Flop. Und daran siehst du auch, dass es gar nicht so einfach ist, eine Konsole auf den Markt zu schmeißen. Wir meckern ja immer so gerne auch die PlayStation 4 und bla 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 und das ist nicht so gut. Aber das ist ein ewig langer Prozess und da kann nicht irgendwie ein Quereinsteiger kommen, die ihr Leben gerne Spiele spielen, aber sowas noch nie gemacht haben. Das war jetzt wirklich der Beweis, dass da zählt wirklich langjährige Erfahrung und vor allen Dingen auch sehr viel Geld hinter, um sowas zu entwickeln.
Ja, vor allen Dingen ist der Ouya nicht auch ihr alles ist offen und alles ist modbar und sonst was zum Problem geworden? Also das, was ja eigentlich alle vorher prophezeit haben, dass so, okay, wenn das Ding halt komplett offen und modbar und sonst was ist, dann wird halt als erstes mal der Kopierschutz, falls da überhaupt irgendwie einer drauf war, geknackt werden. Und also ich habe nur irgendwie so einen Artikel im Hinterkopf, den ich mal gelesen hatte, dass halt ein Entwickler gesagt hat, ja, es lohnt sich nicht für Ouya zu entwickeln, weil einfach 80% der Leute, die mein Spiel spielen, haben es halt einfach raubkopiert, weil du ja keine Form des Kopierschutzes da irgendwie drauf hast. Und ist das nicht auch das Problem, dass dann die ganzen Indie-Entwickler und sonst was, die das Ding möglicherweise aus Sympathie oder irgendwie Herzblut unterstützt hätten, dass die alle gesagt haben, ja, also wir verdienen sowieso so wenig mit unseren Spielen und müssen schauen, wie wir irgendwie unsere Rechnungen bezahlen. Und wenn wir dann noch auf einer Plattform sind, die einfach noch viel leichter irgendwie das alles macht, dann wissen wir von vornherein, dass wir, wenn wir für Ouya entwickeln, da komplett draufzahlen.
Ja, völlig. Also ich bin trotzdem gespannt, ob sich da noch was tut, aber so wie es aussieht, ist dieses Mojo, Madcats Mojo, der Name ist einfach zu geil.
Können wir bitte im Schnitt nachher noch immer, wenn der Name Mojo fällt, noch irgendwie so ein Hintergrund einspielen oder irgendwie sowas? Oder so ein Oh yeah.
Oh yeah. Das Ding ist, dass momentan ist es halt ein Flop, ne? Weil aufgrund des Preises und aufgrund der Vermarktung, aber vielleicht tut sich dafür Bastler was. Vielleicht kommen sie auf die Idee, da so kleinere von der Ouya irgendwie so irgendwas zu machen, was den Bastler anspricht. Aber für das klassische Spielerpublikum ist das Ding komplett uninteressant.
Glaube ich auch. Gut, ein Thema haben wir noch, und zwar, vielleicht wird das die Überraschung des Jahres 2014, Oculus Rift. Mhm. Ich weiß gar nicht. Micha, du hast auch schon wieder eins, oder?
Nee.
Echt nicht? Ich weiß nicht, weil normalerweise hast du immer alles dann schon, über das wir reden. nee. Aber das ist auch irgendwie so, das soll ja jetzt 2014 wirklich auch...
Consumer Edition. Woo.
Genau, es kommt ja die Consumer Edition raus. Und ich glaube, einen Preis gibt's noch nicht, aber sie haben doch irgendwie schon mal angekündigt, dass es nicht teurer als irgendwie $200 sein soll oder $250.
Ja, $200 bis $300 oder so. Ich schätze auch so $250 rum oder so zum Launch.
Ja.
Da habe ich auch große Hoffnungen, wobei ich so ein bisschen gedämpft wurde, weil ich immer so die Entwickler auch auf der Gamescom gefragt habe, wie sieht's aus mit Konsolenunterstützung, mit Oculus und so, dass da nicht irgendwie schon gleich mitgedacht wurde, das irgendwie zu koppeln, finde ich sehr schade. Wahrscheinlich arbeitet Sony sowas wie bei Move irgendwie an ihrem eigenen Ding mit Virtual Reality Brille und wahrscheinlich arbeitet Microsoft parallel irgendwas mit Kinect und Brille. Finde ich sehr schade, weil Oculus sich jetzt ja schon so einen Namen gemacht hat. Jetzt dann mit dem It-Software-Typen auch einen relativ Fachmann dazugeholt haben, was 3D-Grafik und so angeht. Finde ich sehr schade. Also die wird jetzt kommen dieses Jahr und ich glaube, für PC wird es großartig werden. Und ich werde mir wahrscheinlich für die Oculus wieder so einen kleineren Spiele-PC irgendwie bauen müssen, der dann wieder als Spiele-Plattform hier fungieren muss, was ich die letzten Jahre nicht gemacht habe, einfach nur um Oculus nutzen zu können.
Also das ist ganz, ganz schwierig, da irgendwie eine Prognose abzugeben, was mit dem Ding passiert. Also entweder wird es total durchbrechen, im Sinne von, dass das irgendwie der Hit, der nächste, the next big thing so ungefähr wird. Oder das Ding wird halt genauso wie Ouya, dass man irgendwie gesagt hat, ja, war eine ganz nette Idee und ein paar Leute haben sich's halt gekauft, aber irgendwie kamen dann nicht viel Spiele und die Idee war ganz nett, aber es ist halt dann trotzdem irgendwie so ein Liebhaberding für eine kleine Nische geblieben.
Ja, aber du hast doch auch schon mit Leuten gesprochen, die Oculus auf hatten.
Ich hatte es ja selber auf. Und
ja, eben. Und alle, kotzen, die du erlebt hast, finden es so geil, dass sie fast kotzen müssen. Genau.
Ja, ja, also es ist auch wirklich, vor allen Dingen, das ist auch so immer das, wo man sagt, wo ist Innovation und sowas? Und halt der 15. Shooter oder sonst was, also in der Spielebranche wird ja alles als Innovation verkauft, was im Prinzip nur ein neuer Anstrich ist. Und bei Oculus sage ich halt, es war das erste Mal seit langem, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist komplett neu, das ist komplett anders, sowas hast du noch nicht erlebt. Das
also ist nicht in der Form zumindest.
Genau, nicht in der Form. Und deswegen, cool ist es schon, das bestreite ich auch gar nicht. Mir fehlt noch so ein bisschen der Glaube dran, dass das Ding dann wirklich als Zusatzhardware sich wirklich den durchbrechenden Erfolg feiert. Also ich würde vielleicht anders denken, wenn auf der Gamescom, was ich immer erwartet habe, das passiert, dass Sony sagt, haben die gekauft oder wir sind mit denen zusammen jetzt in ein Boot gestiegen und wir werden das Ding jetzt mit der PS4 bundeln und genau. Es kommt für, wenn du die PS4 kaufst, 399 und für 300 oder 450 kriegst du noch ein Oculus mit dazu und alle Spiele werden das from the get-go unterstützen und so. Und wenn das gekommen wäre, hätte ich gesagt, ja gut, dann wird das nächste große Ding sein, weil wer das einmal ausprobiert hat, der will es auf jeden Fall irgendwie auch mal weitermachen. Aber so, ich weiß nicht, ob es nicht schwierig ist, so ein Ding alleine, weil es kommt ja wieder das Gleiche dazu, was auch Micha gesagt hat, mit dem, okay, wenn man eins bestellt, dann hast du wieder Zollprobleme und dann gut, ist wieder
die Frage. Als Konsumeredition wird es ja dann nicht mehr so arg geben. Also ich meine, die Ouya war ja auch nur das Zollproblem mit Kickstarter. Inzwischen kannst du die Ouya ja angeblich, ich habe es noch nicht gesehen, angeblich gibt es die ja richtig im Laden jetzt.
Von das daher, ich auch nicht, aber bei Amazon kann man sie bestellen.
Also bei Amazon kannst du sie bestellen.
Also genau. Diese Probleme sind ja damit weg. Und wenn die wenn die Oculus auch als Konsumeredition dann wirklich als marktreifes Produkt und dieses TÜV-Siegel quasi noch bekommt und so weiter, dann wirst du die ja auch ganz normal kaufen können. Okay. Es steht und fällt halt mit diesem Launch, wie technisch ausgereift das Ding ist. Also ich meine, wer das schon mal gesehen hat, es ist schon ein sehr fragiles Ding momentan. Und die Entwickler selber sind so, wenn sie dir das aufsetzen auf so einer Messe, so Achtung, nicht da anfassen und nicht hier. Also es wird halt wahrscheinlich schwierig werden, so ein fragiles technisches Produkt einerseits so hinzukriegen, dass es wirklich so Nintendo-Spielzeug-Charakter auch mal runterplumpsen kann, ja? Was ja so ein 3DS auch gut aushält. Das stelle ich mir bei so einem Gerät schwieriger vor. Das für den Preis auch anzubieten und halt diese Display-Qualität. Also momentan kannst du die Pixel ja wirklich zählen, wenn du das Ding aufhast. Da gleichzeitig noch so eine quasi Retina-Displays zu verbauen und das Ganze irgendwie marktreif zu kriegen, das wird die eigentliche Herausforderung. Ob sie das schon hinkriegen dieses Jahr, ist die Frage.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Schiss vor dem Ding, ehrlich gesagt.
Das muss mit deinen Hentai-Games wieder.
Ja, ja.
ganz dann im kommen Ernst. Die Tentakel auf dich zu, da kannst du nicht mehr.
Nein, jetzt ganz im Ernst, weil das ist einfach, das überschreitet eine Grenze. Da wird ja der im Prinzip diese Distanz, diese zwischen dem Bildschirm und zwischen dir, wird ja völlig aufgehoben. So, und du setzt dir da so einen Helm auf und hast tatsächlich dann, wirst dann komplett abgeschottet. Also wenn du dann noch Kopfhörer aufsetzt und im Prinzip komplett in diesem Spiel drin bist, dann ist es nicht viel anders, als wenn man sich eine Kapuze über den Kopf zieht. Und das finde ich doch ein bisschen beängstigend. Also ich würde nicht sagen, ich würde nur sagen, dass es natürlich für die Spiele total cool ist und dass man da natürlich komplett drin ist und wenn das funktioniert, dass es das Spielerlebnis natürlich auch enorm bereichern wird, aber auf der anderen Seite ist damit einfach eine Stufe man entfremdet sich da schon so ein bisschen. Ja,
das haben die Leute auch damals gesagt, als der Buchdruck kam, weißt du? Also, dass die Kinder alle jetzt nur noch lesen und in die Fantasy-Bücher abtauchen. Also, diese Diskussion ist wichtig und die werden wir auch führen müssen und ich glaube, wer das dann auch erlebt, da sich völlig zu verlieren, es wird auf jeden Fall eine Gefahr werden. Das gab es aber eben, wie gesagt, schon immer. Auch bei World of Warcraft gab es die Diskussion und es haben sich auch Leute darin
verloren. Ja,
es aber ist halt nochmal eine Stufe immersiver, weil du wirklich mit Augen, also mit noch mehr Sinnen da drin steckst.
Ja, das ist eben, das ist halt der Unterschied. Also wenn ich ein Buch, wenn ich meine Hand das, zwischen Buch und Augen halte, dann passiert da auch nichts. Aber ich habe da eine Brille auf. Das ist wirklich, also diese Zukunftsvision, die wir in den Science-Fiction-Filmen der 90er Jahre hatten, dass die Leute so voll abfahren in die Sci-Fi-Welt und so, das passiert jetzt.
Ja, ja,
das unbedingt. Passiert jetzt alles. Das ist jetzt
es wird
alles
auch Leute geben, die sterben, weil sie vergessen zu essen, weil sie irgendwie World of Warcraft in Oculus Rift spielen. Garantiert wird es das geben.
Weißt du, hier ist Stephen Kings Rasenmähermann. Ist Realität geworden. Ja.
Nee, ich glaube, was halt nicht, dass die Leute das, sondern dass halt, keine Ahnung, der haut irgendwie das Kind um oder sowas, was ja auch bei der Wii U schon, bei der Wii schon passiert ist, dass die Leute beim Golfen halt irgendwie die Wohnungseinrichtung zerstört haben oder sowas. Und ich meine, das ist ja dann noch viel größer, dass du irgendwie stehst und dann umkippst oder dich so erschreckst, dass du
blöd den Kopf am Glastisch anhaut.
Genau, oder einen Herzinfarkt bekommst, weil es so krass ist. Also, und ich weiß gar nicht, wer das irgendwann letztes Mal gesagt hat, der dann irgendwie gesagt hat, ich habe hier den irgendein Ego-Shooter hat er gespielt und er gesagt hat, also ich dachte, ich wäre echt abgebrüht, aber es hat mir auf einmal keinen Spaß mehr gemacht, auf Leute zu schießen in diesen Ego-Shooter, weil sich das alles so real anfühlte. Und ich hatte halt nicht mehr dieses, ja, das ist halt jetzt eine fetzige Actionballerei, sondern ich hatte halt echt so dieses, ah, da sterben jetzt Leute. Wer war denn das? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber und das habe ich, als ich das dann gehört oder gelesen habe oder so, habe ich mir gedacht, okay, das klingt echt glaubwürdig, weil.
Was der Michi, glaube ich, oder?
Ich weiß es gar nicht. Und also ich habe selber schon irgendwie, wie gesagt, man hat diese Brille auf und dir wird sofort flau im Magen und du hast halt eine ganz andere Form der Rezeption von diesen Inhalten, dass ich mir schon vorstellen kann, dass halt einfach ein, weiß ich nicht, Call of Duty keinen Spaß mehr macht, weil du halt irgendwie sagst, das ist mir alles jetzt zu real und beängstigend.
Und deswegen glaube ich aber auch, dass es the next big thing wird, wenn man diese Floskel jetzt beibehalten werden, weil es genau diese Fragen aufwirft. Weißt du? Weil es genau diese spannenden, wir stehen genau an dieser Schwelle jetzt zu diesem, ist es schon so weit, können wir da jetzt eintauchen und was bewirkt es? Also wie verändert das die Spielewelt? Das wird spannend.
Also ist 2014 doch die Zukunft da?
Ja, unbedingt.
Meinst du? Okay, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Das steht schon mal fest.
Unbedingt.
Oder?
Ja,
freu mich. Gut, dann machen wir mal hier einen Cut beim ersten Teil. Micha, wie heißt diese andere Konsole noch, dass ich das in die Shownotes schreiben kann?
Mojo.
Oh, Mojo. Yeah. Aber, aber das ist eine Abkürzung, ne? Also zwischen jedem Buchstaben ist ein Punkt. Ich weiß nicht. Müssen wir mal nachgucken, was die Abkürzung dafür ist. Aber Mojo ist auf jeden Fall die Kurzform.
Oh yeah.
Oh yeah.
Gut, ja. Ja, ich wollte auch dann abschließend noch den Hörern auch nochmal alles Gute fürs neue Jahr wünschen und vielen Dank für die Unterstützung, auch wenn wir das im Rückblickscast schon gesagt haben. Und ich freue mich.
Zukünftige Support.
Genau, den zukünftigen Support und die Gäste. Ich finde, wir sollten uns viel öfter mal bei den Gästen auch irgendwie bedanken, also stellvertretend so ungefähr, weil ohne die wäre ja Insert Moin maximal halb so interessant.
Unbedingt.
Oder? Also, habt ihr schon irgendwelche coolen Gäste? Wen wünschen wir uns denn für 2014 noch?
Den Kardinal Ratzinger.
Was?
Ich würde gerne wissen, was Kardinal Ratzi spielt.
Ja. Angry Catholics oder sowas wahrscheinlich.
Snowden könnte mal vorbeikommen.
Oh ja, das wäre ein Coup. Ja. Gut. Super. Dann, ja, schönen Tag euch und bis zur nächsten Vorschau-Folge.
Wiedersehen.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Mojo. Piu.